Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Ihr hängt im Jahr 2005 fest. 10 Jahre sind im Netz eine unglaublich lange Zeit, um festzustecken. Für die meisten ist es die Hälfte ihres Lebens. Und ihr weigert euch, euch weiterzuentwickeln.
Peter Sunde hat das geschrieben, einer der Gründer der Pirate Bay, der Suchmaschine für File-Sharing und damit so eine Art Vater für die politische Bewegung Piratenpartei. Diese Woche hat er in einem Artikel verkündet, die Piratenbewegung ist tot.
Eine harte Abrechnung mit einer Bewegung, auf der große gesellschaftliche Hoffnungen ruhten, von denen viele enttäuscht wurden und auch interpretierbar als Hilferuf nach neuen Utopien für Netz und Gesellschaft. Und genau das soll heute unser Thema sein, hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Wir sind Markus Richter
und Vera Linz. Die erste Utopie ist ein technischer Traum. Mit dem Projekt Ethereum soll mal wieder gesellschaftliches Vertrauen in algorithmische Form gegossen werden und als großes Ziel ein neues, sicheres Netz im Netz erschaffen werden.
Die zweite Utopie ist ein theoretischer Gesellschaftsentwurf. Der Akzelerationismus will den Kapitalismus im wahrsten Sinne des Wortes überholen und auch durch die konsequente Anwendung von Technologie in eine neue Gesellschaftsform überführen.
Ja, und die dritte Zukunftsvision hat zwar starke dystopische Elemente, dafür aber auch Geburtstag. Der virtuelle TV-Moderator Max Hedrum feiert sein 30-jähriges Fernsehjubiläum und wir schauen zurück auf diese Zukunftsvision der 80er Jahre.
Ganz klassisch beginnt unsere heutige Netzmusik, also die Musik, die Sie aus dem Netz herunterladen und auch frei weitergeben können, weil sie unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz steht. Die Pianistin Kimiko Ishizaka ist nicht nur als Solokünstlerin sehr erfolgreich, sie sorgt auch dafür, dass klassische Musik frei zugänglich ist.
Dafür finanziert sie die Aufnahme von klassischen Werken per Crowdfunding und die so entstandenen Aufnahmen werden zur freien Verfügung ins Netz gestellt. Aktuell ist gerade das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach erschienen. Dafür wurden 44.083 Dollar gespendet und wir hören jetzt kostenlos das Präludium 2 in C-Moll.
Breitband Topic.
Ethereum, das hört sich nach einem ätherischen Stoff aus einer Feenwelt an, der Träume wahrmachen kann, ist aber in Wirklichkeit ein Projekt, das Netz revolutionieren will.
Die Idee dahinter, das Protokoll für den grundlegenden Datenverkehr im Netz neu zu strukturieren und zwar so, dass die Übermittlung von Daten nicht abhörbar, unfälschbar und sicher ist.
Immerhin also doch ein Traum, eine Utopie von einem besseren Netz. Und ein Traum, an den auch viele Menschen glauben. Mit 18 Millionen Dollar ist Ethereum eines der erfolgreichsten Crowdfunding-Projekte aller Zeiten.
Jetzt arbeiten die Macher an der Umsetzung. Noch dieses Jahr soll eine erste Version erscheinen. Wie Ethereum funktionieren soll, erklärt Thomas Reintjes.
Wenn Leute sagen, das Internet sei kaputt, dann meinen sie, dass ihr Vertrauen in das Netz zerstört ist. Vor allem die Snowden-Leaks haben auch bei mir Vertrauen zerstört. Spätestens seit Snowden ist klar, alles, was ich an Daten ins Netz schicke, kann mitgelesen und missbraucht werden. In den vergangenen 2 Jahren habe ich mich daran gewöhnt, dass ich die Kontrolle aufgeben muss. Sobald ich den Browser öffne, endet meine Kontrolle über das, was andere mit dem von mir erzeugten Datenstrom anstellen und welche Schlüsse sie daraus ziehen. Das ist der Preis dafür, dass ich das Internet nutze. Das Vertrauen ist futsch, entsprechend habe ich mein Verhalten und meine Einstellung dem Netz gegenüber geändert. Das Netzwerk Ethereum verspricht mir nun nichts weniger, als dieses Vertrauen wiederherzustellen. Ethereum-Sprecher Stefan Tuell erklärt das auf YouTube so.
Applications built on Ethereum do not require their users to trust the developers with their personal information.
In Ethereum muss man den Entwicklern einer Anwendung nicht seine persönlichen Daten anvertrauen.
On Ethereum, your personal information stays yours.
Deine persönlichen Daten bleiben deine. Dein Geld bleibt deins, dein Content bleibt dein Content.
Your content stays your content.
Ethereum funktioniert ähnlich wie das Bitcoin-Netzwerk. Bitcoins werden ausgetauscht wie Geld, jedoch ohne Banken oder Zentralbanken, die über die Währung wachen. Statt einer Institution muss ich beim Bitcoin-Handel einem Netzwerk vertrauen und der Technik, auf der es basiert. Das Netzwerk besteht aus nichts als seinen Teilnehmern und ich bin einer davon. Nein, bin ich nicht, weil ich keine Bitcoins besitze, aber ich könnte einer sein. Das Netzwerk wacht über alles, was in ihm geschieht. Automatisiert und mit Kryptographie abgesichert. Jeder Vorgang wird für immer gespeichert, in tausenden Kopien im Netzwerk verteilt und kryptografisch gegen Manipulation und Betrug gesichert. Die Datenbank, in der die Vorgänge in aufeinanderfolgenden Blöcken abgespeichert sind, heißt Blockchain.
If you look at centralized application, you'll find a rich trust by being closed.
Zentralisierte Anwendungen versuchen Vertrauen durch Geschlossenheit zu gewinnen, durch Firewalls und Sicherheitseinrichtungen, denen man vertrauen soll. Durch Blockchain-Technik wird Vertrauen in einem offenen Netzwerk möglich. Das erste und bekannteste Beispiel ist die Bitcoin-Währung. Ethereum erweitert diese Technik jetzt auf so ziemlich alles andere. Alles, was mathematisch ausgedrückt werden kann, kann darin beschrieben, abgesichert und gehandelt werden.
Can be modeled, secured and traded.
Dabei geht es aber nicht nur um den Austausch statischer Codes, wie etwa Bitcoins. Ethereum enthält zwar auch seine eigene Währung namens Ether, ist aber dynamischer. In Ethereum können Programme ablaufen, die durch eine Interaktion oder Ether-Transaktion ausgelöst werden und die selbst Interaktionen auslösen können. So soll das Ethereum-Netzwerk eine Grundlage für die verschiedensten Anwendungen werden. Für soziale Netzwerke, in denen ich genau weiß, wer was sehen kann. Für Aktienkäufe, in denen ich Anteile ohne Mittelsmann direkt von einem Unternehmen erwerbe. Für Cloud-Speicher, bei dem ich Herr über meine Daten bleibe.
It may even be that the Ethereum applications that will have the most impact on the world haven't been invented yet.
Gut möglich, dass die Ethereum-Anwendungen mit dem größten Veränderungspotenzial noch gar nicht angedacht wurden. Genauso wie soziale Netzwerke ein paar Jahre gebraucht haben, um im Internet aufzutauchen. Und weitere Jahre, um sich weiterzuentwickeln, beispielsweise Richtung Microblogging.
And invent novel applications such as microblogging.
Ethereum ist ein großes Projekt mit großen Visionen. Nach dem statischen Web 1.0 und dem nutzergetriebenen Web 2.0 sehen manche Blockchain-Netzwerke wie Ethereum als potenzielle Reinkarnation des Internets an. Ob ich dieser Technik wohl vertrauen kann?
Die grundsätzliche Frage, die wir gleich mit dem Informatiker Stefan Ulrich besprechen werden. Thomas Reintje war das mit der Erklärung des Projekts Ethereum. Vorher noch eine kleine Netzmusik von Boogie Belgique.
Der Track A Little While kommt vom 2014 erschienenen Album Nightwalker Volume 2, ist aber gerade auf Jamendo neu veröffentlicht worden.
I'm gonna hold the time.
A Little While von Boogie Belgique hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Wir sprechen gerade über Ethereum, eine neue Technologie, die das Internet revolutionieren soll. Aller Datenverkehr soll gleichzeitig von allen überwacht und protokolliert werden, damit keine Fälschungen möglich sind. Gleichzeitig ist er aber so verschlüsselt, dass nur Sender und Empfänger den Inhalt der ausgetauschten Informationen kennen.
Scheinbar ein Widerspruch. Hinter dem System steckt komplizierte Mathematik. Gedacht ist es jedoch für normale Nutzer. Hier stellt sich die Frage, können wir überhaupt ein System benutzen, das für die Vertrauenswürdigkeit von Informationen sorgen soll, ohne dass wir es komplett verstehen?
Diese Frage haben wir weitergegeben an Stefan Ulrich, den Sprecher der Fachgruppe Informatik und Ethik der Gesellschaft für Informatik.
Ich denke, man sollte schon prinzipiell ein System verstanden haben, um ihm vertrauen zu können. Also da finden wir ja auch ganz Beispiele, beispielsweise in der Rechtsprechung zu Wahlcomputern, warum es nicht gestattet ist, Wahlcomputer bei demokratischen Wahlen einzusetzen, einfach weil die Grundprinzipien von der breiten Bevölkerung so nicht verstanden werden. Auf der anderen Seite, wenn man den mathematischen Systemen darunter vertraut und beispielsweise die sogenannte Public Key Cryptography betrachtet, dann ist die schon sehr sicher. Also da ist mathematisch bewiesen, dass Nachrichten, die damit verschlüsselt sind, integer bleiben und nicht gefälscht werden können. Insofern ist das Vertrauen, dass man dann, wenn man die Systeme benutzt, dadurch begründet, dass Mathematiker das bewiesen haben.
Aber nun ist ja der Erfolg dieses Systems ja auch davon abhängig, ob die Plattform eine kritische Masse erreichen wird. Wie schätzen Sie denn hier die Erfolgsaussichten ein?
Auch hier wird entscheidend sein, welche Dienste dann später darüber angeboten werden. Also natürlich kann man ein Intranet schaffen, das vielleicht von Interessierten, mögen wir sie Nerds nennen, oder Bürgern genutzt wird. Wenn keine entsprechenden Dienste vorhanden sind, dann wird sich das nicht durchsetzen. Also viele der erfolgreichen Dienste wie Facebook, YouTube setzen natürlich darauf, dass Profile generiert werden, dass Benutzerdaten an Werbekunden verkauft werden, und dadurch stehen diese Dienste einer breiten Masse zur Verfügung.
Jetzt ist ja so, dass das ganze Netz damit ersetzt werden soll, ist erstmal noch Zukunftsmusik. Was jetzt gerade vor allen Dingen angeboten wird oder beworben wird von den Machern, ist Smart Contracts, also eine Art und Weise, Transaktionen und Verträge sicher zu gestalten. Dezentral soll das passieren. Es geht sowas um Finanzgeschäfte, Crowdfunding, Management, Verträge, Abstimmungen. Und das bedeutet ja, oder die Idee dahinter steckt, ist auch, dass die ganzen Mittelsmänner rausgenommen werden aus solchen Verträgen, also Bankvermittler oder so etwas, so Portale wie Airbnb könnte man sich vorstellen, also Dinge, die etwas vermitteln, wo aber keine eigene Leistung besteht. Ist das realistisch, dass so etwas geschieht, dass sozusagen Menschen noch direkt miteinander kommunizieren über so eine Plattform, oder ist nicht die Leistung dieser Mittelsmänner, die Kommunikation von Angeboten, nicht immer so wichtig, dass sie auch hier wieder weiter bestehen bleibt?
Ich glaube, der Wunsch nach der Eliminierung der Mittelsmänner, wie Sie es jetzt genannt haben, ist schon sehr alt. Also wenn wir in den Louvre die Stele des Codex Hammurabi anschauen, da ist ja die Idee dahinter, dass ein Gesetzestext auf eine Stele passt, und in Zweifelsfragen tritt man an die Stele heran, ganz ohne Richter. Also man kommt mit zwei streitende Parteien, treten an die Stele heran, lesen einfach durch. Da sind ganz viele Paragraphen, die betreffen Sachen wie, wenn ich ein Bier auf Borg gebe, wie viel Getreide bekomme ich dann in der darauffolgenden Ernte zurück. Und das steht dann da ganz genau aufgeschlüsselt. Also die Vorstellung, dass wir etwas durch Verträge regeln können, ist schon sehr alt. Und die Kritik, wo ich ansetzen würde, ist, dass sich einfach nicht alles in Verträge pressen lässt. Wie könnte man beispielsweise so etwas wie Vertrauen in einen Vertrag schreiben oder Freundschaft oder Liebe? Das heißt, da sind einfach zwischenmenschliche Konzepte, mit denen die Gesellschaft funktioniert, die sich einfach nicht kontraktualisieren lassen.
Das heißt, wir können gar nicht auf Mittelsmänner, wie auch immer sie aussehen, verzichten?
Ich denke, das ist eine notwendige Folge einer Gesellschaft, die so groß geworden ist, die über eine Gemeinschaft hinausgeht, in der sich alle kennen. Ein Vertreter der Schufa hat mal bei uns einen Vortrag gehalten, und natürlich bei Studenten wurde sehr mit Kritik überhäuft. Und warum macht ihr das? Warum habt ihr da diese ganzen Schufa-Einträge? Er sagt, naja, wenn fremde Parteien miteinander in Kontakt treten wollen, die sich vorher nicht kennen, wie können die sicherstellen, dass der eine den anderen nicht übers Ohr haut? Und dafür sind diese dritten Parteien da. Also die wollen über eine dritte Instanz so etwas wie Vertrauen herstellen, indem sie es einfach absichern. Da geht es dann um Haftungsfragen.
Aber soll das hier nicht die Technologie lösen?
Und hier soll das die Technologie lösen. Die Frage wird aber nachher sein, im Falle der Haftung, wenn es ein technologisches Problem gibt, wenn zum Beispiel die Technologie nicht verfügbar ist oder so etwas. Also wir haben ganz neue Probleme, wir verlagern die nur.
Aber lassen Sie uns kurz für die Diskussion annehmen, das funktioniert. Also es gibt bestimmte Bereiche, die dann vielleicht nur sozusagen finanziell oder materiell sind, wo das tatsächlich funktioniert, dass das System eine Art ja, Vertrauen oder beziehungsweise Vertragsbindung zulässt. Das heißt, die Mittelsmänner da vielleicht tatsächlich wegfallen. Also sowas wie die Schufa zum Beispiel, weil man einfach im System nachgucken kann, wie vertrauenswürdig bis jetzt jemand seine Transaktion durchgeführt hat. Wie könnte das die Gesellschaft dann verändern oder zumindest diese Sektoren, wo das passiert?
Na, man kann sich ja vorstellen, dass bestimmte Gruppen einfach kein Geld mehr bekommen. Also Mittelsmänner, Notare oder so etwas. Wir beobachten es ja im Buchhandel ganz aktuell. Also wenn Amazon jetzt anfängt, die Verlage zu ersetzen, also vom Vertrieb sozusagen weitergeht und auch noch Lektorat anbietet, Korrektorat oder man veröffentlicht seine Bücher selber. Also da haben wir es ja schon gemerkt. iTunes ist ein anderes Beispiel, die auch gesagt haben, wozu brauchen wir eigentlich die großen Plattenfirmen, die immer auf Datenträger aus ist, wenn es doch nur um einzelne Lieder geht, und warum kann denn nicht vielleicht auch der Künstler direkt mit dem Konsumenten in Kontakt treten? Also da beobachten wir schon eine Transformation.
Bei Verschlüsselungstechnologien ist ja immer wieder von digitaler Selbstverteidigung die Rede. Kann man aber dieses verlorene Vertrauen ins Internet durch Technik wiederherstellen?
Die Frage ist, ob man in ein Technikvertrauen hat oder ob man in Techniker Vertrauen hat. Die hat sich ganz konkret gestellt, weil die Anfänge des Internets liegen im militärischen Bereich. Auch die ersten Hacker, die am MIT geforscht haben und gebastelt haben, waren eng mit dem Militär verknüpft. Und insofern genossen sie überhaupt nicht das Vertrauen der Bevölkerung, weil es hieß, Informatiker sind dazu da, Militärtechnologie herzustellen. Dieses Misstrauen hat sich ein Stück weit bis heute gehalten. Und Josef Weizenbaum ist vielleicht der prominenteste Kritiker, der auch sagt, ohne uns ginge es nicht weiter. Moderne Kriege sind ohne Informatik nicht denkbar. Insofern sind das vielleicht zwei Dinge, über die wir hier sprechen. Das eine ist, innerhalb der Technik kann man mathematisch beweisen, dass sie zuverlässig funktioniert. Aber das andere ist die Intention der Techniker. Vertrauen wir denn den Technikern? Was haben die vor? Warum machen die das? Warum schlagen die uns, Nicht-Technikern, das jetzt vor? Das sind vielleicht diese zwei Ebenen, die wir diskutieren könnten.
Eine andere Sache, die man auch noch sagen könnte, ist, wenn durch diese Verträge, diese Smart Contracts wirklich Dinge geregelt werden und fester und glaubwürdiger und mit weniger Mittelsmann geregelt werden als vorher, dann gibt es ja immer dann noch den Übertritt in die analoge Welt. Welche Techniken sind denn da vorstellbar, um dann da sicherzustellen? Weil dann verlagert sich ja quasi das Vertrauensproblem, diese Vertrauenslücke dorthin.
Also wir kennen kein Konzept von Verträgen, bei denen sich die Vertragsparteien weder kennen, noch das Namen genannt werden. Es wird komplett alles über Pseudonyme geregelt. Jede Transaktion bekommt ein neues Pseudonym. Mit anderen Vertragsparteien habe ich ein anderes Pseudonym. Das heißt, das Konzept geht sogar weiter. Das ist wenn wir von Trustless Systems sprechen, heißt es, wir setzen Systeme voraus, wo kein Vertrauen notwendig ist.
Aber was heißt das für das Rechtssystem? Müsste sich das nicht komplett verändern? Müsste auch automatisch digital Dinge lesen können und so weiter? Was bedeutet das für das Rechtssystem?
Wie das Beispiel mit dem Codex Hammurabi andeuten sollte, ist es sehr schwer, das Rechtssystem auf Verschriftlichung zu reduzieren und jetzt auch noch auf Digitalisierung oder was eigentlich digitalisierbar ist. Wenn wir von Verträgen sprechen, dann ist das nur die Sicherstellung, dass alle wissen, welche Verträge weltweit geschlossen werden. Das ist wie ein Kontenblatt, das von allen einsehbar ist. So muss man sich das vorstellen, vielleicht in einer ganz einfachen Instanz. Man hat also nicht nur ein Konto, jeder hat ein eigenes Konto, sondern es gibt weltweit ein einziges Konto, auf dem jede Transaktion festgehalten wird. Und da steht nur, Person A hat mit Person B folgenden Vertrag C geschlossen. Und das ist für öffentlich einsehbar, für alle Menschen.
Bekommt man nicht dann ein ganz neues Problem mit der Anonymität? Weil selbst wenn die dargestellten Personen ein Pseudonym tragen, kann ja aus der Art des Vertrages vielleicht abgelesen werden, wer das ist.
Die Systeme wie Bitcoin und die Verwandten wie BitMessage stellen ja sicher, dass man in den Inhalt nicht hineingucken kann. Das ist ja das Tolle. Bisherige E-Mail läuft ja so, wir haben Verkehrsdaten, wie sie genannt werden, die sind unverschlüsselt. Also die Metadaten, die übertragen werden, die sind unverschlüsselt. Und wir haben einen Inhalt, der ist verschlüsselt. Das heißt, aus den Metadaten können wir sehr viel ableiten. Wenn ich Ihnen eine Nachricht schicke zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann kann man sehr wohl Rückschlüsse auf den Inhalt ziehen, auch wenn man den Inhalt selber nicht auslesen kann. Bei Bitcoin, BitMessage und den komplett kryptografisch abgesicherten Systemen kann man nicht mal in diese Metadateien reingucken. Das heißt, ich versuche, eine Nachricht zu entschlüsseln. Gelingt es mir, bin ich der Empfänger. Gelingt es mir nicht, bin ich nicht der Empfänger und ich muss diese Nachricht an alle anderen weitergeben. Und hier sehen wir genau das Problem, was wir haben, an alle anderen weitergehen. Je mehr Teilnehmer es gibt, desto langsamer wird das System. Man muss schon teilweise 10 bis 30 Minuten auf eine E-Mail warten.
Aber könnten Sie sich vorstellen, für ganz praktische Lebensdinge so etwas zu nutzen? Also das ist ja auch die Intention dieses Projekts, dass man eben zum Beispiel Wohnungsvermietungen oder Austausch von Dingen und so weiter darüber vollzieht. Könnten Sie sich das vorstellen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr schnell eine sehr breite kritische Masse, wie Sie es genannt haben, erreichen wird. Dazu sind einfach die etablierten Angebote schon viel zu groß. Da ist es auch nicht, Ethereum ist auch nicht das erste Projekt. Vielleicht ist zu erwähnen das GNU-Net, was schon viel früher da war, oder auch Projekte wie Tor, die einfach anonymes Surfen ermöglichen wollen. Wenn eine kritische Masse erreicht wird, dann werden auch neue Dienste angeboten und diese neuen Dienste ersetzen dann die althergebrachten. Aber solange das parallel läuft, hängt das einfach von der Teilnehmerzahl ab, wann sich das durchsetzen wird.
Bis dahin bleibt es also noch ein spannendes Experiment, das Ethereum, über das wir mit Stefan Ulrich, dem Sprecher der Fachgruppe Informatik und Ethik der Gesellschaft für Informatik, gesprochen haben.
Ja, und ob und wie sich Ethereum durchsetzen wird, das erfahren wir möglicherweise noch in diesem Jahr, denn eine erste Version soll noch 2015 erscheinen. Falls Sie sich noch weiter einlesen wollen in die Thematik, Sie finden die Links auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und jetzt All That's Written von ADC Bicycle.
Malign & Cove heißt das Album der Band ADC Bicycle, auf der dieser Track ist. Und angeblich handeln da alle Songs von einer felsigen Höhle am Ozean von Nova Scotia. Musikalisch erinnert das Konzeptalbum, es ist die dritte Veröffentlichung der Band, hat eine Mischung aus Boards of Canada und eine traurige Version von Daft Punk. Und das konnte man auch gerade sehr gut hören, hier im gerade gespielten Track All That's Written.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Theresa Sickert. Hallo.
Hallo.
Erst vor wenigen Monaten gab es mit dem Anschlag auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo einen sehr schweren Angriff auf die Meinungs- und Informationsfreiheit in Frankreich. Und am vergangenen Mittwochabend wurde dieses Grundrecht in Frankreich erneut mit einem glücklicherweise unblutigen Angriff auf ein Medienhaus erschüttert. Theresa, was war genau los?
Ja, im Gegensatz zum Attentat in Paris Anfang Januar, wo in der Charlie Hebdo-Redaktion 12 Menschen getötet wurden, handelt handelte es sich in dieser Woche um einen Cyberangriff. Ziel war der französische Fernsehsender TV5 Monde. Hacker hatten Sender, Website und Social Media Accounts von TV5 Monde gekapert. Statt Fernsehprogramm blieben die Bildschirme schwarz. In den sozialen Netzwerken war Propaganda für die dschihadistische Terrororganisation Islamischer Staat geschaltet. Unter anderem war dort Je suis IS zu lesen als Anspielung auf die Sympathiebekundung Je suis Charlie nach dem Hebdo-Attentat. Und die Hacker veröffentlichen außerdem noch Drohungen gegen französische Soldaten, die sich im Kampf gegen den IS-Terror engagieren. In einem Tweet verurteilte der französische Premier Manuel Valls am Donnerstag diesen schweren Schlag gegen die Meinungsfreiheit.
Der Angriff auf das Netzwerk von TV5 Monde ist eine inakzeptable Verletzung der Informations- und Meinungsfreiheit. Die Redaktion hat unsere volle Unterstützung.
Als Reaktion hatte TV5 Monde die Webseite vorübergehend vom Netz genommen und das Live-Programm unterbrochen und stattdessen aufgezeichnete Sendungen ausgestrahlt. Am Donnerstagmorgen waren dann zumindest die Propaganda-Posts von Facebook und Twitter wieder verschwunden.
Und ist jetzt schon geklärt, wer dahinter steckt? Also sind es tatsächlich Anhänger des IS oder vielleicht einfach nur sympathisierende Hacker der Terrorgruppe?
Ob hinter dem Angriff tatsächlich Anhänger der IS-Terrormiliz stecken, ist weiterhin unklar. Einige Terror- und Sicherheitsexperten sprechen aber davon, dass von langer Hand geplante Cyberattacken dieser Art nicht zu dem Profil des Islamischen Staates passen. Der französische Innenminister Cazeneuve hat am Donnerstag bereits bekannt gegeben, dass die Ermittlungen zu dem Hackerangriff in vollem Gange seien. Außerdem kündigte er an, die Geheimdienste zu verstärken und die Kriminalpolizei technisch aufzurüsten. Der französische Cyberexperte Gilles Babinet von der Europäischen Kommission sagte gegenüber der ARD, dass er einen Ausbau der geheimdienstlichen Tätigkeiten nicht für notwendig hält. Eher müssten die Unternehmen aufrüsten.
Wir befinden uns in einem neuen wirtschaftlichen und industriellen Zeitalter, wo die Sicherheit sehr wichtig ist. Und man hat im Sender einfach zu wenig in die Sicherheit investiert.
Dass Babinet damit recht haben könnte, zeigte am Donnerstag ein Fernsehinterview mit den TV5 Monde-Journalisten David Delot gegenüber dem französischen Nachrichtensender France TV Info. Zum Hintergrund waren nämlich sämtliche ausgedruckte Passwörter an den Redaktionswänden zu sehen. Und zuvor hatte noch die Online-Chefin des Senders Zemmour beteuert, ja, bei TV5 Monde wäre eigentlich alles ziemlich sicher.
Von den weniger erfreulichen Themen kommen wir nun zu einem Gadget, das sehnsüchtig erwartet wird und seit Freitag endlich online vorbestellt werden kann, die Apple Watch. Warum, Theresa, standen ein paar Kunden trotzdem Schlange vor den Geschäften?
Ja, die Smartwatch von Apple kann in den Stores zwar noch nicht gekauft werden, aber dafür kann sie dort schon ausprobiert werden. Und für echte Fans war das wohl trotzdem ein Pflichttermin. Aber auch zum Verkaufsstart am 24. April wird es wahrscheinlich keine langen Schlangen geben, denn vorbestellte Apple Watches werden direkt nach Hause geliefert. Allerdings müssen Kunden, die selbst am Freitag direkt online bei iTunes vorbestellt haben, sich noch 4 bis 6 Wochen gedulden müssen, bis Apples Smartwatch bei ihnen im Briefkasten landet. Da es diesmal aufgrund der Verkaufsstrategie keine Schlangen gibt und Apple bislang aber auch keine Zahlen veröffentlicht hat, ist jetzt schwer einzuschätzen, wie groß die Nachfrage nach der Apple Watch tatsächlich ist. Vielleicht ist das aber auch ein ganz schlauer Zug, denn die Tech-Blogs sind sich zumindest einig, dass die Apple Watch nur eine nette und vor allem sehr teure Spielerei ist, die eigentlich niemand wirklich braucht. Interessant ist auch, dass jetzt zum Marktstart Gerüchte aufgetaucht sind, dass Google an einer Companion-App für seine eigenen Smartwatches arbeitet, die es möglich macht, auch iOS-Benachrichtigungen anzuzeigen. Dann könnten iPhone-Nutzer auf die etwa nur halb so teuren Android-Uhren ausweichen, denn so eine Apple Watch, die kostet in der allergünstigsten Version auch schon 400 Euro.
Da müssen wir eine Weile sparen. Die Medienmeinung mit Theresa Sickert, vielen Dank. Alle Links finden Sie auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de zum Nachlesen und selber klicken. Und dort gibt es auch die nächste Netzmusik zum Download. Die kommt von der Band My Monthly Date.
Und die wurde 2012 in Italien gegründet. Im vergangenen Jahr hat man die Sängerin gegen einen Sänger ausgetauscht. Und jetzt gibt es die Miles Away EP, ein 5 Songs starkes Punkrock-Debüt, das ich hören lassen kann. Und davon gibt es jetzt den ersten Track, Change.
We'll be right back.
Akzelerationismus, das ist ein schwierig auszusprechendes Wort und ebenso schwierig ist es zu beschreiben, welche praktische Bedeutung sich damit verbindet.
Akzelerationismus steht für die Idee, den digitalen Kapitalismus mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen, genauer gesagt, ihn einfach noch weiter zu beschleunigen.
Und während Netzkritiker wie Andrew Keen oder Jewgeni Morozow die Schattenseiten anprangern, die digitale Technologien mit sich bringen, sagen die Akzelerationisten rund um den Literaturwissenschaftler Armen Avanessian, wir nutzen diese Technologien für postkapitalistische Zwecke und formen daraus, vereinfacht gesagt, eine bessere Gesellschaft.
Für mich klingt das ja so ein bisschen, als ob der Akzelerationismus sich da an einem alten realsozialistischen Motto bedient, überholen ohne einzuholen. Und es stellt sich die Frage, wie soll das denn realisiert werden? Darum haben wir uns Armen Avanessian ins Studio eingeladen und gedacht, lassen wir uns doch von ihm erklären.
Und zuerst haben wir ihn gefragt, wie man den Kapitalismus eigentlich beschleunigt. Und warum sollte man das tun?
Uns allen ist, denke ich, klar, dass der Kapitalismus ein beschleunigtes System ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ständig beschleunigt und immer weiter beschleunigt. Dazu gibt es viele Klagen. Wogegen sich der Akzelerationismus zunächst mal wendet, ist eine, wie ich finde, fatale Gleichung, die sich in unseren Köpfen festgesetzt hat, auch in den Köpfen der politischen Linken. Eine Gleichung, die man nennen könnte: Die Moderne ist gleich kapitalistisch, ist gleich fortschrittlich und ist zugleich eine der Beschleunigungen. Und wenn man diese Gleichung akzeptiert, bleibt einem natürlich keine Alternative, als auf Entschleunigung zu setzen. Und der Akzelerationismus, Nomen est Omen, setzt dagegen, dass es notwendig ist, Beschleunigung anzunehmen, weil das die einzige Möglichkeit ist, eine progressive oder emanzipatorische Wirkung zu entfalten. Wobei eine Sache ganz wichtig ist, das ist ein oft auftretendes Missverständnis, im Akzelerationismus geht es keinesfalls um so etwas wie eine Politiktypie. Das heißt nicht darum, wir müssen den Karren zuerst voll an die Wand fahren und aus der Katastrophe wird dann etwas Positives entstehen, sondern eher die tatsächlich vorhandene Beschleunigung auf eine positive Art und Weise steuern.
Was sind denn aber jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst diese positiven Merkmale, die man dann sozusagen zum Vorschein und weiter akzelerieren könnte? Was wäre dann oder wie würde eine Gesellschaft aussehen, die am Ende dieser Strategie steht?
Also die positiven Aspekte erleben wir tagtäglich. Die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren können, die Freiheiten, die wir genießen, die Technologien, die uns zur Verfügung stehen. Die Frage ist angesichts dessen eine politische, warum setzt sich das nicht um in entsprechende Arbeitsweisen? Warum gibt es immer noch quasi sozialdemokratische, gewerkschaftliche Ideen wie aus den 60er, 70er Jahren, die auf so etwas wie Vollbeschäftigung setzen? Warum gibt es nicht ein ganz anderes Ideal, dass wir vielleicht nur 10 Stunden pro Woche arbeiten müssen? Warum verwehren wir uns dieser offensichtlichen Tatsache, dass es in Zukunft gar nicht mehr nötig sein wird, so viel zu arbeiten und für so viele Menschen so lange und so viel zu arbeiten? Das sind jetzt ein paar Stichworte nur, aber das ist ganz offensichtlich. Die wirklich perplex machende Gegenfrage ist einfach, warum nutzen wir das nicht? Warum sehnen wir uns noch immer nach gesellschaftlichen Zuständen, die wir eigentlich technologisch schon überwunden haben oder überwinden könnten?
Sie sagten ja mit Bezug auf Markt, dass der Kapitalismus neue politische Subjekte hervorgebracht hat. Welches wären denn jetzt die neuen politischen Subjekte, auf die Sie vielleicht auch setzen?
Vielleicht ist die Frage nicht einfach nach neuen Subjekten, sondern welche Subjektivierungsformen uns zur Verfügung stehen. Für mich als Autor ist es eine Frage, wie schreibe ich, wie verstehe ich sozusagen das, was ich publiziere, wie publiziere ich, was für Formen des Lesens wird das sozusagen in Zukunft mit sich bringen. Also wirklich auch als Verlag zu denken, was bedeutet es im 21. Jahrhundert Bücher zu machen. Das ist ein Projekt, das vor allem von Tom Lamberti bei uns bei Mehrwert also vorangetrieben wird.
Trotzdem nochmal nachgefragt, wo soll es hingehen? Was ist die Perspektive?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil das Problem ist ja, dass wir momentan von dem, was die offizielle Politik uns sozusagen vorgibt, gar keine Perspektive haben. Es geht zuerst mal darum, so ein positiv, emphatisch positives Bild von Zukunft zu entwickeln. Also eine Imagination von Zukunft, die aber rational informiert ist. Wenn die nicht behandelt wird, bleibt es sozusagen bei der Dynamik, die wir jetzt sehen, nämlich dass die Technologien, die Zukunft gestalten und unsere Realität wirklich produzieren, herstellen im ganz materiellen Sinn, dass die von denen gemacht wird, die das sozusagen zu ökonomischen Zwecken benutzen und nicht von denen, die ja mit dieser Welt, in der wir leben, ja unzufrieden sind. Wir müssen uns wieder sozusagen einem politischen Subjekt machen, das überhaupt Einfluss hat auf die Zukunft.
Diese gesellschaftlichen Umwälzungen, die werden ja meistens ausgelöst von einer revolutionären Masse. Jetzt haben wir schon von Ihnen gehört, also Revolution ist es sowieso nicht. Masse ist es eigentlich auch nicht so richtig. Aber dann doch irgendwie ein linkes Projekt. Aber der Ort, wo man sozusagen linke Projekte immer verortet, wenn es um Umwälzung geht, ist ja die Straße. Das passiert also nicht. Wo kann sich denn so eine linke Solidargemeinschaft vielleicht irgendwie überhaupt konstituieren? Ist dann das Netz der Platz?
Jetzt muss ich ein bisschen Marx-Philologie machen, das Fragment über die Maschinen, wo eine ganz andere Perspektive aufscheint. Das ist nicht sozusagen der Volkskörper, nicht das revolutionäre sozusagen Gesamtobjekt Proletariat ist, das den Fortschritt bedingt, sondern die Maschinen, die Technologie, die Ingenieure. Ich denke, dass im 21. Jahrhundert es sicher eine Verbindung oder auch schon bei Marx eine Verbindung von beiden sein muss. Mit der Art und Weise, wie Macht heute organisiert ist, denken wir an die NSA, denken wir an diverse Debatten, die jetzt viel diskutiert werden im Feld von Macht und Technologie, dass wir gegen diesen Gegner, wenn man ihn so nennen will, nicht mit den üblichen sozusagen Zettelverteilungen und auf die Straße gehen, dagegen kämpfen können und nicht mit dem Versuch zu entschleunigen, sich zurückzuziehen und zu versuchen, dass man irgendwo im schönen Brandenburg sozusagen eine Nische zu finden. Das wird uns einfach nicht helfen.
Dennoch bleibt die Frage, welche Rolle kommt dem Einzelnen zu? Also wir haben so herausragende Persönlichkeiten wie Julian Assange oder Edward Snowden, die halt sehr smart sind und die halt durch ihr Expertenwissen wirklich was bewegt haben. Aber nicht jeder kann das ja sein. Also welche Rolle spielt denn die Masse? Welche Rolle spielen die Einzelnen in diesem Konzept?
Das ist ein interessantes Beispiel, das Sie geben. Ich denke, auch die Figur des Revolutionärs, um an die vorige Frage anzuschließen, hat sich gewandelt. Es ist nicht mehr der Che Guevara mit dem Bart im Urwald, sondern es sind Figuren, die, wenn man sie sich auf einem T-Shirt jetzt vorstellt, gibt es sicher schon, eher aussehen wie Technokraten, wie brave Akademiker, wie ja, Mitarbeiter bei einer Versicherungsfirma, wie auch immer. Und ich würde denken, diese Figur des Whistleblowers, des Renegaten, ist eine ganz entscheidende, wenn man über sozusagen die Figur des Revolutionärs im 21. Jahrhundert nachdenkt. Was sie alle auszeichnet, und da würde ich wieder sozusagen nicht so sehr an die Masse denken, sondern an viele Einzelne. Was sie auszeichnet, ist, dass sie über ein bestimmtes Wissen verfügen, das eben nur sie verfügen, aber andere verfügen über ein anderes Wissen. Und das Zweite, was damit verbunden ist, es ist nicht nur sozusagen ein Content, es ist nicht nur ein bestimmter Inhalt, sondern es ist ein Wissen darüber, wie sich Wissen in unserer digitalen Kultur verbreitet. Und das sozusagen haben die ausgenutzt und das macht sie zu, unter Anführungszeichen, revolutionären Figuren. Was nicht gesagt ist, dass die einzige Form von politisch subversiven, progressiven, revolutionären Verhalten sozusagen von Informatikexperten zu leisten ist. Aber sozusagen wir sehen, denke ich, einen generellen Shift von dem auf der Straße kämpfen, Guerilla-Taktiken, dass die sozusagen eine andere Bedeutung annehmen. Also Guerilla muss heute etwas anderes bedeuten.
Herzlichen Dank an den Literaturwissenschaftler und Philosophen Armen Avanesyan über das Konzept des Akzelerationismus. Ungeheuer spannend, finde ich, wenn auch etwas kryptisch. Und die große Frage bleibt für mich, wie diese Ideen in praktische Politik heruntergebrochen werden können.
Das werden wir später vielleicht besprechen. Jetzt gibt es Netzmusik aus Frankreich, eine Einmannband, Dada and the Weathermen. Sie hat einen so hohen kreativen Ausstoß, dass selbst die Reste noch großartig klingen. Das Album Folk It Up besteht nur aus Songs, die auf keinem der anderen Alben Platz gefunden haben. 7 Tracks gut gemachter Folkrock, unter anderem auch der lebensbejahende und aufmunterte Song mit der schlichten und einfachen Aufforderung Fuck It. I got a love that's just hope. That's how I keep on going now. Got a scar that opens back up when you're on your own. You got a feel. I've been in a jumble, don't follow the rules. You got a feel. Free to just let things go down the drain. You got a feel. If you ever feel like you're gonna fuck it. Just go do it.
So you get a feel. I've been in a jungle. just go do it.
Elektronische Wahlen, bei denen Einschaltquoten über die politische Macht entscheiden. Zensurcomputer, die unliebsame Inhalte einfach auslöschen. Gehirnspenden, bei denen die Ärmsten der Armen ihre Träume an eine Videofirma verkaufen können. All das klingt wie eine Mischung aus düsterer Zukunftsvision und Schlagzeilen aus unserer heutigen Realität.
Es ist aber keine neue Endemol-Show. All diese Szenarien flimmerten schon vor 30 Jahren über den Bildschirm. Damals zog ein Mann namens Max Headroom gegen Korruption, Verbrechen und Unterdrückung zu Felde und nahm auch erstaunlich vieles aus unserer heutigen Medienwelt vorweg.
Max Headroom war der erste erfolgreiche Fernseh-Avatar überhaupt. Zumindest behauptete der britische Sender Channel 4, dass dieser sprechende Kopf computergeneriert sei, was natürlich nicht stimmte. Denn Computer, die für kleine Fernsehsender erschwinglich waren, gab es damals noch gar nicht. Aber egal, das tat der Begeisterung keinen Abbruch.
Die Science-Fiction-Serie Max Headroom startete dann im April 1985 bei Channel 4 und war später auch hier in Deutschland auf Sat.1 zu sehen. Allerdings nicht lange, denn da Max Headroom überaus einfallsreiche Kommentare über das Fernsehen und seinen Missbrauch lieferte, wurde die Serie nach nur 13 Folgen abgesetzt. Zum Bedauern von Lars Überland, er war ein Fan.
In einer nicht näher bestimmten, aber nahen Zukunft und irgendwo zwischen Blade Runner und Terry Gilliams Brasil kontrollieren globale Konzerne alle Medien. Die Bürger werden durch ihre Fernsehsucht gesteuert und um sie bei ihren Sendern zu halten, denken sich die allerhand lustige Sachen aus. Zum Beispiel Psycho-Spots. 30 Sekunden Werbebotschaft werden auf 3 komprimiert, sodass die Zuschauer nicht mehr den Kanal wechseln können. Das Dumme ist nur, dass bei besonders dicken und trägen Zuschauern diese geballte Nervenenergie dazu führt, dass sie explodieren. Nun ja, der Starreporter Edison Carter mit mobiler Videocam immer unterwegs, um neue Missstände aufzudecken. What I want to know is, who is suppressing the story? What is it somebody doesn't want us to know? Dieser Edison Carter kommt dem Dreh mit den Psychospots auf die Spur. Natürlich hetzt man ihm Killer auf den Hals. Und als er auf einem Motorrad abhaut, knallt er gegen eine Schranke mit der Höhenangabe maximale Durchfahrtshöhe 2,30 Meter, Maximum Headroom 2,3. Das ist das Letzte, das er vor seiner Ohnmacht sieht. Und das Erste, das seiner computerisierten Bewusstseinsversion dann einfällt. Weil nämlich der Starreporter bringt die höchsten Einschaltquoten für seinen Sender 23. Und Quoten sind buchstäblich Macht. Weshalb der Senderchef Carters Bewusstsein in ein Computerprogramm speichern lässt, das künftig den Originalreporter auf der Mattscheibe ersetzen soll. Doch irgendwas geht schief und das Programm Max Headroom entpuppt sich als naive, aber unkontrollierbar sarkastische künstliche Intelligenzmaschine, die alle Informationen hat und Carter künftig bei seiner Arbeit hilft. Denn natürlich kommt Carter wieder auf die Beine und zusammen mit seiner Producerin Theora entlarvt er den Strippenzieher der Psychospots.
Das ist die Zukunft. Menschen in Daten übersetzt.
Mich interessiert nur, ob dieses Ding in der Lage ist, den Reporter Edison Carter zu reproduzieren.
Max Headroom. Eigentlich hatten die Macher diesen synthetischen Fernsehansager, wie man das damals noch nannte, virtuell war noch gar kein Begriff, nur erfunden, damit er Musikvideos ansagen konnte. Denn nach MTV wollte plötzlich jeder solche Sendungen im Programm haben und irgendwie waren die alle gleich. Und dieser Film war nur dazu gedacht gewesen, auf die Musikvideosendung auf Channel 4 aufmerksam zu machen, die 2 Tage später anlief. die Max Headroom Show.
Hi there, and yes, it is little old Roy. Isn't that wonderful? But wait, I can hear some of you.
Natürlich kam Max nicht wirklich aus dem Rechner, obwohl der Sender das bis zuletzt behauptete, aber so weit waren die 1985 noch nicht. Der Kanadier Matt Frewer spielte den Reporter wie auch die vorgebliche Computeranimation. Der Hintergrund stammte aus einem Commodore Amiga und die Stimme wurde mit einem Synthesizer bearbeitet und mit Glitchfehlern versehen. Es gab dann mehrere Staffeln der Max Headroom Show mit den Videos. Sie ließen ihn auch echte Musiker interviewen und Coca-Cola startete mit ihm ein paar Werbefeldzüge. Aber der Knaller beim jugendlichen Publikum war inzwischen die Fiction-Serie, die als erste im Fernsehen überhaupt irgendwie William Gibsons Cyberpunk-Idee aufnahm und die jetzt beim damals drittgrößten amerikanischen Fernsehsender ABC lief. Der hatte die Rechte und den ganzen Kladderadatsch eingekauft. Ein paar Leute des ursprünglichen Teams aus England wurden auch übernommen und damit immerhin genügend kritisch beißender Humor, dass auch die entschärfte amerikanische Fernsehproduktion noch genügend dystopischen Satirestoff lieferte und ein ziemlich präzises Bild der näheren Zukunft. Und was es da alles gab? Diese psychogenen Werbespots, aber auch Ghetto-Kids, die in lebensgefährlichen Skateboard-Turnieren fürs Fernsehen ihren Unterhalt verdienten und von Fernsehsendern für die Einschaltquoten selbst verübte Terroranschläge. Es gab übermächtige Überwachungsunternehmen und eine Art Anonymous-Leute, die sich der Überwachung entzogen. Ein Freundesnetzwerk, das von Hackern attackiert wurde und einen Zensurcomputer, der Live-Sendungen beschnitt. Und es ist erstaunlich, wie viel von diesen noch vor 30 Jahren horrorigen Szenarien heute längst alltäglich sind. Zumindest gedankenansatzweise.
Me, Max Headroom. And you, the artificial intelligence that runs security systems. But, don't worry.
Max Headroom, die Serie, verlangte den Nicht-Nerds unter den Zuschauern in den 80ern ziemlich viel ab. Aber das Hauptproblem waren wohl die Folgen, die sich besonders deutlich mit der ideologischen Macht des Fernsehens befassten und damit spielten, wie es eine Scheinrealität aufbaut. ABC brach die Serie dann noch vor Ende der zweiten Staffel ab.
Edison, for God's sake, where are you?
Einen Monat nach der Absetzung wurden Fernsehzuschauer in Chicago von einem Mann mit einer Max Headroom-Maske beim Fernsehen gestört, der mal eben kurz diese Frequenz übernommen hatte.
We interrupt this program for a special news flash.
What?
Love über Land mit einer Hommage an Max Headroom, der in diesen Tagen sein 30-jähriges Fernsehjubiläum feiert, Markus. Und diese Utopie oder Dystopie ist ja raus, haben wir mitbekommen, aber wir haben ja noch zwei weitere Utopien in dieser Sendung besprochen. Welche davon, wenn überhaupt, hat aus deiner Sicht eine Zukunftsperspektive?
Also würde ich ganz klar sagen, ich würde Ethereum tatsächlich mal ausprobieren wollen zumindest. Ich bin auch sehr skeptisch, dass das sagen so ein verteiltes Netzwerk mit Kryptografie und so, dass es wirklich weit herumkommt, aber ich würde es wenigstens mal ausprobieren wollen, weil ich den Ansatz sehr interessant finde. Beim Akzelerationismus, jetzt ist es doch noch passiert, habe ich tatsächlich eher das Gefühl, das ist so, da haben Leute was entdeckt und sagen, lass uns doch mal bitte an dieser Stellschraube machen, drehen und mehr Dampf reingeben, aber wir wissen auch nicht so genau, was da passiert, von daher bin ich da eher skeptisch, würde die Finger von lassen.
Und ich finde das eigentlich das spannendere Modell. Also das andere finde ich auch okay, aber das finde ich noch spannender, weil nämlich ich finde, dass so diese klassische Terminologie der Ökonomie, die unsere Phänomene der Zeit versucht zu beschreiben, nicht mehr greift. Und da werden sozusagen neue Beschreibungen vorgenommen von dem, was hier gerade passiert in dieser digitalen Ökonomie. Und das, finde ich, kann man ausbauen. Also der Gedanke, das weiterzudenken, macht Spaß.
Na gut, dann probierst du den Akzelerationismus aus, ich das Ethereum. Wir sehen uns dann demnächst hier wieder, denn das war die aktuelle Breitbandausgabe. Nach uns kommt das Theatermagazin Rang 1 mit André Mumeau.
Unter der Überschrift Show Me the World geht es heute unter anderem um das globale Kuratieren der darstellenden Künste.
Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Netzmusik aus Dresden. Von dort kommt der Elektromusiker Livo. Seine aktuelle EP heißt Chapter 2 und enthält 6 Stücke, die beim ersten Hinhören vielleicht nach etwas zu simplem Haus klingen, entwickeln sich dann aber doch als verspieltes und tanzbares Eigenleben. Wie zum Beispiel dieser Track Collateral, mit dem wir uns verabschieden. Genau. Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss.